Letztes Jahr hatten wir schon einen Vortrag zum Thema AI hier auf der Bühne und es waren auch viele Leute da, so wie heute. Und das war nur eine Stunde, da war noch nicht alles gesagt, überraschenderweise, zu dem ganzen Thema. Deswegen haben wir heute Besen da. Das ist richtig toll, dass du da bist. Er ist Informatiker und er ist auch Teil der Crew hier. Das heißt, gerade eben hat er noch am Video gestanden und jetzt ist er auf dem Video drauf. Das ist toll, dass du da das noch mitgemacht hast. Und ja, es geht uns jetzt darum, einmal über die ganze Tech-Bro-Oligarchie und damit ist nicht Techno, sondern Technologiekonzerne gemeint, dass wir uns damit einmal auseinandersetzen und was du sagst ist, der moderne Faschismus kommt digital. Deswegen schauen wir uns das jetzt genauer an. Danke, danke, ja, Besen.
Danke dir. Herzlich willkommen. Genau, es geht heute um KI, künstliche Intelligenz also und die Ideologie der Tech-Bro-Oligarchie. Tech-Bros, das sind CEOs von irgendwelchen Technikfirmen, das sind alles immer Männer, deswegen heißt das Tech-Bros. Und Oligarchie ist der Fachbegriff für eine Herrschaftsform der wenigen, also im Gegensatz zur Demokratie, wo das Volk irgendwas entscheidet. Dass wenige was entscheiden. Und wir sehen teilweise, wenn wir so in die USA schauen oder so, dass das teilweise undemokratische und oligarchische Züge annimmt, dass da eben eher wenige entscheiden, statt dass das Volk entscheidet. Genau, letztes Jahr gab es ja schon einen Talk dazu, den hat Elias gehalten. Ich freue mich, dass er heute auch hier ist. Ich werde auch auf einige Sachen eingehen, die er gesagt hat. Und da eine ganz andere Perspektive einnehmen. In seinem Talk ging es eher so um die positiven Sachen von KI und bei mir geht es eher so auch um die negativen Sachen und die Akteure, die das entwickeln und warum die das machen, was sie so für Interessen haben. Und ich will das aber gar nicht als Angriff auf Elias Talk verstanden haben, sondern eher so als Antwort. Und ihr könnt ja auch dann, ist beides aufgezeichnet, könnt euch beide dann angucken nach dem Festival und dann könnt ihr sehen, was ihr damit macht. Genau, es gibt einmal kurz eine Einführung, was ist künstliche Intelligenz, wie funktioniert das? Dann geht es darum, welche Ideologie steckt dahinter, dann möchte ich euch so ein paar Akteure vorstellen und danach geht es noch um ein paar Probleme von KI. Genau, ich werde auch einmal ein etwas... ja, gruseliges Gedankenexperiment behandeln, was aber eigentlich ziemlicher Blödsinn ist, aber trotzdem, also es wird auch um Tod gehen, wenn euch das Thema irgendwie gerade nicht genehm ist, dann hört euch das lieber wann anders an. Genau, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist eigentlich erstmal ein Feld der Informatik, wo ganz viel geforscht wird über verschiedene Methoden, wie man irgendwie eine künstliche Art von Intelligenz bauen kann und da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen und was man meistens meint, wenn man KI sagt oder was gerade so sehr beliebt ist, ist Machine Learning und Machine Learning ist einfach ein Konzept, was durch komplizierte Mathematik und Statistik funktioniert, aber was ich leider jetzt nicht in dem Talk erklären kann. Aber ihr müsst eigentlich nur wissen, es geht dabei immer darum, dass man irgendwie etwas, ein Modell trainiert, wo es Eingabedaten und Ausgabedaten gibt und das Modell dann anhand der Eingabedaten lernt, was eine gute Ausgabe sein kann. Zum Beispiel kann man da irgendwie 1 Million Katzenbilder reintun und dann kannst du dem Modell sagen, zeig mir eine Katze und dann wird es auch ein Bild kreieren, was so ähnlich ist und dann vielleicht auch wie eine Katze aussieht. Genau, was gibt es dann noch? Das sind die Large Language Models. Das ist, was ihr vielleicht alle kennt. Die heißen dann ChatGPT, Claude, Perplexity, Grok oder so ähnlich. Und das sind Modelle, die auf Text trainiert werden hauptsächlich und wird dann meistens als Chatbot angeboten. Das heißt, man kann dem irgendwie Fragen stellen oder sich mit dem einfach unterhalten. Und die funktionieren so, dass da nicht nur irgendwie ein paar tausend Katzenbilder reingeladen werden, sondern meistens so basically das ganze Internet und eine ganze Bibliothek. Und deswegen heißen die Large Language Model, weil die eben sehr groß sind. Genau, das ist ein Teilbereich von generativer KI, was wiederum Teilbereich von Machine Learning ist, was ich euch eben vorgestellt habe. Genau, und jetzt spricht man ja immer von künstlicher Intelligenz und also auch wenn man eigentlich Machine Learning meint oder auch Large Language Models oder irgendwelche Chatbots, dann denkt man immer, das ist irgendwie intelligent wie ein Mensch, nur irgendwie virtuell und ich kann den Sachen fragen und das Ding überlegt dann und gibt auf der Basis dann irgendwie eine Antwort. Und das ist aber tatsächlich eigentlich nicht wirklich so. Es ist eher so, dass es ein statistisches Modell hat, was auf eine gewisse Frage eine gute Antwort wäre. Und das heißt, es überlegt das nicht wirklich, sondern es ist eher so eine Sache von Wahrscheinlichkeiten und Statistik. Und deswegen muss man eigentlich vorsichtig sein. Was heißt eigentlich Intelligenz? Ich habe hier mal eine Definition mitgebracht. Also Intelligenz misst die Fähigkeit eines Agenten, also Maschine oder Mensch, ist ja egal, gewisse Ziele zu erreichen in einer großen Umwelt. Dabei geht es um einmal aufgabenspezifische Fähigkeiten und dann aber auch insbesondere die Fähigkeit zu generalisieren, also Gelerntes auch auf was anderes anzuwenden oder neue Dinge sich selber beizubringen. Und das ist tatsächlich etwas, was KI sehr schwer fällt. Und ich würde jetzt sagen, es gibt aktuell keine künstliche Intelligenz. Es gibt eben diese Methoden und die funktionieren auch gut für einige Sachen, für andere aber auch sehr schlecht. Und allgemeine künstliche Intelligenz würde eben das beschreiben, dass es eine künstliche Intelligenz gibt, die so wirklich einfach alles kann und selber eigenständig nachdenkt. Und das haben wir nicht. Denn es gibt viele Probleme, die es aktuell gibt und Aufgaben, die das nicht lösen kann. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch andere Wissenschaftler. Hier ist zum Beispiel so ein Paper. Ich habe hier unten auch noch mehr Quellen. Und ich möchte euch jetzt auch ein paar Beispiele geben, was so die Schwierigkeiten sind. Also es gibt zum Beispiel so ein paar Rätsel. Hier ist das Rätsel: Sally has 3 brothers. Each brother has 2 sisters. How many sisters does Sally have? Was ist die Antwort? Man muss kurz überlegen. Also Sally hat 3 Brüder, jeder Bruder hat 2 Schwestern, aber Sally ist auch eine der Schwestern. How many sisters does Sally have? Die Antwort ist, Moment, scheiße, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. die Antwort ist eine Schwester, weil Sally ist auch weiblich und dass sie 3 Brüder hat, hat ja nichts zu sagen. Und jeder Bruder hat 2 Schwestern, also Sally und die andere Schwester. Und weil solche Fragen üblicherweise, solche Rätsel so funktionieren, dass man da dann irgendwie ausrechnen muss, Sally has 3 brothers, each brother has 2 sisters, denkt dann die KI oft, sowas kenne ich, ich muss 3 mal 2 rechnen und dann antwortet sie jetzt hier zum Beispiel, das erste, das ist jetzt hier so ein Large Language Model Llama, das ist eins von Meta, ist aber egal, es sind 6 und GPT 3.5 Turbo ist auch egal, aber Antwort ist, es wären 3 Schwestern. Also beides leider falsch. Dann was anderes, was häufig falsch ist, seht ihr hier links, wenn man ChatGPT fragt, how many R's are in strawberry? Die richtige Antwort wäre 3, aber ChatGPT sagt immer, es wären 2, auch wenn man sagt, nee, ist falsch, beharrt ChatGPT zumindest in der Vergangenheit darauf, es wären 2 und kriegt das einfach irgendwie nicht hin, weil ein Problem von dieser KI ist es irgendwie so, Kontext zu behalten und es sieht nur das eine Wort und gibt einfach irgendwie eine Antwort, aber es zählt nicht wirklich einfach die einzelnen Buchstaben, was man ja eigentlich machen würde. Und da gibt es jetzt so eine neue Technik, die heißt Reasoning in diesen AI-Models. Das wird jetzt bei ChatGPT oder auch bei Claude von Anthropic groß beworben. Und tatsächlich, ChatGPT kennt mittlerweile die richtige Antwort. How many R's are in the word strawberry? Und hier ist die richtige Antwort. There are 3 R's in the letter strawberry. Aber wir sehen, ChatGPT musste 14 Minuten überlegen. Ich weiß nicht, was da so lange gedauert hat. Da hätte ich auch einfach einen Algorithmus schreiben können, der da einmal durchgeht. Dann hätte ich die Antwort in Millisekunden gehabt. Also es ist auf jeden Fall für dieses Problem keine gute Lösung. Und tatsächlich auch hier ist ein Paper von Apple, die haben sich das genauer angeguckt und die sagen auch, das ist eigentlich eher so eine Illusion, dass das Large Language Model eher denkt. Genau, jetzt zur Ideologie und den Hot Takes aus der KI-Bubble. Ich habe mir erlaubt, ein paar Screenshots aus Elias Vortrag zu machen. Genau, und er hat hier so beschrieben, 2017 war AI ungefähr so schlau wie ein Kleinkind, dann irgendwie wie ein Grundschüler, Mittelschüler und dann geht's so weiter. 2026 ist AI vielleicht dann so schlau wie Albert Einstein und irgendwann wird sie einfach total schlau und auch godlike intelligent. Finde ich, kann man einen Hot Take nennen, so, aber wissen wir noch nicht. So, vielleicht hat er recht, vielleicht nicht, ich glaube nicht. Und was er jetzt so gezeigt hat, ist, KI wird tatsächlich zum Beispiel einfach sehr viel schlauer, was Prüfungsfragen zum Beispiel angeht. Das ist halt auch so ein Thema, was sehr gut funktioniert. Du schmeißt da einfach alle alten Prüfungsfragen, alle Lösungen rein und dann kann KI einfach sehr gut sagen, was ist wahrscheinlich hier eine gute Lösung. Und dann gab es hier noch eine Slide, wo beschrieben wurde, ja, KI wird immer schlauer und schlauer. Und irgendwann wird sie auch den Punkt erreichen, wo sie so schlau ist wie ein Forscher, der an KI forscht. Und dann wäre sie ja selbst in der Lage, sich selber zu verbessern. Und dann würden wir exponentielles Wachstum erreichen. Und die AI wird dann immer schneller und schneller, immer intelligenter, bis sie irgendwann so super intelligent wäre. Ja, ist eine These, werden wir sehen, ob das passiert. Ich glaube aber nicht, denn KI funktioniert ja eigentlich nur so, dass sie aus Gelerntem etwas Ähnliches wiedergibt, aber sie überlegt eigentlich nicht selbst. Also kann sie zum Beispiel AI-Paper wiedergeben oder sie gut zusammenfassen. Aber was sie eigentlich sehr schwierig nur machen können wird, ist neue Gedanken zu entwickeln. Und das wäre es ja, was man bräuchte, wenn man wirklich etwas weiterentwickeln möchte. Genau diesen Punkt, wo KI intelligenter ist als der Mensch, den nennt man technologische Singularität. Und das ist sowas wie der heilige Gral dieser KI-Bubble. Das wollen da alle erreichen. Und man streitet sich sehr viel darüber, wann wird das sein, können wir das schaffen. Genau, und jeder hat irgendwie so eine andere Antwort auf diese Frage. Genau, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass das zu unseren Lebenszeiten noch was wird, aber werden wir sehen. Zumindest auch nicht mit den Techniken, die wir aktuell haben. Also ich halte diese Techniken dafür ungeeignet, die technologische Singularität zu erreichen. Ja, das ist dieses Gedankenexperiment. Roccos Basilisk heißt das. Das hat 2010 jemand ins Internet gepostet und es beschreibt so ein Gedankenexperiment, dass es irgendwann so eine super intelligente KI geben wird, die auch dann total viel Macht haben wird und alles wissen wird. Und das Gedankenexperiment beschreibt, dass es im Interesse dieser KI wäre, in der Vergangenheit darauf hinzuwirken, dass sie selbst existiert oder geschaffen wird. Und dazu würde sie dann alle Menschen, die davon wissen, dass sie irgendwann existieren wird, dazu zwingen, sie zu erschaffen. Und das würde sie tun, indem sie diese Menschen in der Zukunft, wo sie dann existiert, auch wenn die schon tot sind, in einer virtuellen Realität erschaffen und dann foltern würde. Und das wäre natürlich so schlimm für diese Menschen, dass sie natürlich alles in ihrem Leben dafür tun würden, dass diese KI existiert. Und das ist schon ein bisschen verrückt, so ein Gedankenexperiment anzustellen. Und als ich das irgendwann mal mit 15 oder so im Internet gefunden habe, dachte ich auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber tatsächlich basiert das auf total vielen sehr zweifelhaften Annahmen. Also erstens mal, dass diese superintelligente KI überhaupt irgendwann existieren wird, dass sie dann irgendwie das Bewusstsein von Menschen in virtueller Realität erschaffen kann, dass sie da wirklich ein Interesse dran haben würde, denn dann existiert sie ja auch schon. Und eigentlich die meisten Leute, die irgendwie seriös darüber diskutieren, sagen auch, das ist Quatsch. Aber tatsächlich, Elon Musk, über den wir auch später sprechen werden, er kennt zumindest diese Theorie. Ich weiß nicht, ob er Anhänger davon ist, aber er hat seine Ex-Freundin Grimes, mit der er auch ein Kind hat, auf Twitter kennengelernt, als sie gerade über Roccos Basilisken diskutiert haben. Und das ist schon auch eine skurrile Geschichte, aber das beschreibt so ein bisschen, womit diese Leute sich so auseinandersetzen oder worüber sie so nachdenken. Genau, etwas anderes, was letztes Jahr in dem Vortrag vorkam, war die These, dass die nächste oder die übernächste Generation durch den Fortschritt der KI-Technologie irgendwann viel, viel länger leben wird als wir, zum Beispiel über 500 Jahre. Und auf Nachfrage, warum, war die Antwort so ein bisschen, ja, KI könnte total Medizintechnik revolutionieren, wie zum Beispiel neue Medikamente designen, wie Antibiotika oder sehr spezialisierte Medikamente, die einzelnen Menschen besser helfen würden, als wenn man so ein Medikament für sehr unterschiedliche Menschen verwendet. Und es stimmt zwar, dass es Anwendungsfälle von KI in der Medizin gibt, wie zum Beispiel, dass man das, also Proteine falten kann man sehr gut mit KI machen und da gab es Erfolge, das leichter auszurechnen, als das mit klassischen algorithmischen Methoden der Fall war. Aber das hilft uns zwar, dann Proteine zu verstehen und vielleicht auch neue Medikamente zu entwickeln, aber es gibt einfach fundamentale biologische Grenzen, warum der Mensch irgendwie nur so alt wird, wie er wird, und die werden wir nicht lösen, dadurch, dass wir irgendwie ganz viele neue Medikamente machen. Das glaube ich einfach nicht. Das hier ist ein weiterer Screenshot, da geht es darum, da hat man KI-Forscher gefragt, wann sie glauben, wann KI gewisse Aufgaben lösen können wird. Und da sehen wir ein paar Beispiele, wann kann sie einen LKW fahren, so ja 2025 oder so vielleicht. Oder manche sagen, ja, vielleicht auch erst 2050. Wann kann sie ein Paper über Machine Learning schreiben? Was ist das, auch so 20, 30, 40 vielleicht? Dann gibt es irgendwo war Wäschefalten drin. Aber ich glaube, ich habe es nicht im Screenshot. Habe ich rausgeschnitten, leider. Wäschefalten fände ich auch super, total nervig. Aber das Spannendste ist eigentlich hier der oberste Punkt, Full Automation of Labor. Also der Zeitpunkt, ab dem die KI in der Lage sein wird, alle Berufe, die der Mensch ausübt, zu übernehmen und wir dann alle nicht mehr arbeiten müssen. Also das wäre natürlich total geil. Wann wird das sein? Also wir sehen, die Range ist total groß, was die unterschiedlichen Wissenschaftler geantwortet haben. Aber hier im Schnitt irgendwie so 2100, manche sagen sogar 2060 schon. Und genau, also das ist auf jeden Fall so eine Überlegung, die da angestellt wird. Und ja, wenn ihr vielleicht wie ich, kommt euch diese Idee ein bisschen bekannt vor, Full Automation of Labor. Ich dachte direkt an irgendwie so diese Sticker, die man manchmal irgendwo sieht, auf der Fusion vielleicht auch, Fully Automated Luxury Queer Space Anarchy, oder manchmal gibt es das auch mit Communism, also so eine sozialistische Idee, in der irgendwie der Mensch nicht mehr arbeiten muss, weil die Maschinen unsere ganzen Aufgaben übernehmen und wir können dann, wie Marx schon beschrieben hat, morgens fischen, mittags diskutieren und abends auf der Tanzwüste feiern oder so. Wäre natürlich total lustig, aber ja, ich glaube es noch nicht. Genau, aber wenn wir sehen, diese Theorie gibt es übrigens auch nicht nur als Sticker, sondern auch seriös. Hier ist so ein Buch von Aaron Bastani, ein Marxist, der das mal versucht hat aufzuschreiben. Und auch in Chile hat man früher versucht, computerassistiert Planwirtschaft zu betreiben. Also es ist eine interessante Idee. Ich glaube aber nicht, dass KI da jetzt plötzlich irgendwie in 50 oder auch 100 Jahren das erreichen wird. Und vor allem im nächsten Punkt, wenn ich dann über die Akteure mit euch sprechen werde, wird euch, glaube ich, klar, dass das dann mit diesen Akteuren, die diese Technik entwickeln würden, auf jeden Fall keine sozialistische Utopie wird, sondern weiterhin kapitalistische Ausbeutung und Oligarchie, weil die dann eben weiterhin diese Technologie kontrollieren, die dann alle diese Jobs übernehmen wird. Genau, ja, zu den Akteuren. Ich habe drei ausgesucht. Der hier ist Sam Altman, der ist der CEO von OpenAI, das ist die Firma, die auch ChatGPT entwickelt. OpenAI hat tatsächlich eine interessante Geschichte, weil das ist eigentlich eine NGO, die gemeinnützig ist, und die hat eben zur Aufgabe, für das Gemeinwohl KI voranzutreiben und zu entwickeln. Und in der Vergangenheit haben die auch sehr viele ihrer Modelle Open Source veröffentlicht, also dass der Quellcode bekannt ist, dass man da so reinschauen kann, wie funktioniert das, dass andere Leute das weiterentwickeln können und so. Und aktuell entwickelt sich es aber mehr zu einem eigentlichen Unternehmen. Und diese Umwandlung ist auch immer ein großer Streitpunkt da unter den Akteuren, die Einfluss auf diese Firma haben. Genau, Sam Altman hat mal gesagt, it is possible that we will have superintelligence in a few thousand days. It may take longer, but I'm confident we'll get there. Also er ist überzeugt, wir werden diese Supertechnologie erreichen und vielleicht auch schon in ein paar Jahren. Also schon auch interessant. Er war übrigens mal 2 Wochen nicht CEO von OpenAI. Er wurde da rausgeschmissen wegen internen Streitigkeiten und tatsächlich auch ein bisschen skurriles Phänomen. Es gab dann ganz viele Leute im Internet, auf Twitter oder so, die haben dann gesagt, ihr müsst ihn unbedingt wieder einstellen, der ist so toll, der ist so geil. Und also ich weiß nicht, ich käme nie auf die Idee, irgendwie einer Firma zu sagen, wen sie als Geschäftsführer einstellen muss, weil ich den so toll finde. Aber er hat da auch so Anhänger. Und man muss schon auch eigentlich sagen, Sam Altman ist so der sympathischste von den drei noch. Also er hat früher auch mal die Demokraten unterstützt. Später, also er war gegen Trump auch erst, mittlerweile unterstützt er die Republikaner in den USA, hatte da aber auch so ein bisschen Wandel. Er fordert auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, also so ein bisschen diese Idee, Luxury, Queer, Space, Anarchism, könnte man da denken. Ich glaube aber nicht so richtig, denn bedingungsloses Grundeinkommen, da muss man immer überlegen, worum geht es da eigentlich? Geht es eigentlich dabei um Umverteilung durch sehr hohe Steuern, auf Reiche vor allem, damit man dann Geld in die Breite verteilen kann? Oder geht es eigentlich nur darum, dass Leute, weil man ihre Arbeit wegautomatisiert hat, ihnen irgendwie das Existenzminimum zum Leben gibt und auch gar nicht irgendwie bedürfnisorientiert Sozialhilfe auszahlt, wie das aktuell der Fall ist? Also wenn ich mehr Kinder habe, kriege ich Kindergeld oder mehr Bürgergeld, weil ich eine größere Wohnung brauche, sondern alle kriegen einfach das Gleiche, damit sie einfach existieren und konsumieren können in der kapitalistischen Gesellschaft. Und ich glaube, da würde er eher so das zweite Modell anstreben. Was auch interessant ist, viele dieser Tech-Bros sind Anhänger des Longevity-Movements. Das ist eine Bewegung, die versucht, das Sterben des Menschen möglichst weit hinauszuzögern. Die finanzieren dann zum Beispiel gewisse Forschungen gegen gewisse Krankheiten, die häufig im Alter auftreten. Oder die nehmen dann ganz viele Nahrungsergänzungsmittel am Tag oder machen total viel Sport. Und das würde man denken, ja, ist ja eigentlich kein Problem. Wenn man jetzt aber überlegt, was heißt das in der kapitalistischen Gesellschaft, dann heißt das meistens, dass die Leute, die sich's leisten können, dann Zugriff auf irgendwelche Behandlungen, Nahrungsergänzungsmittel und Sonstiges haben und dann länger leben als arme Leute. Und das ist auch tatsächlich auch heute schon so. Man kann sich Statistiken angucken, wer reich ist, lebt im Schnitt länger und wer arm ist, nicht. Und das wird unter einer Oligarchie, die man sich vorstellen könnte, von solchen Leuten natürlich eher nur schlimmer. Ihn hier kennt ihr alle, das ist Elon Musk, der kauft sich zum Beispiel gerne Präsidentschaftswahlen und Ministerposten und spielt dann Schattenpräsident, auch wenn er jetzt dann Zerwürfnis mit Trump hatte. Aber das ist so ein bisschen ja auch das Mindset dieser Tech-Bro-Oligarchie. Die haben irgendwie so eine Firma groß gemacht und denken, sie sind der Geilste, weil sie das geschafft haben oder sie verstehen irgendwie was von Technik und denken dann, sie sollten auch irgendwie einen ganzen Staat kontrollieren. Zu Elon Musk ist in dem Fall auch noch ganz interessant. Also er hat erstens seine eigene KI-Firma gegründet, die aktuell auf ehemals Twitter, jetzt X, verwendet wird. Die heißt Grok. Und er hat Beef mit OpenAI. Er war da eigentlich Investor und wollte da auch diese Idee vorantreiben, dass man gemeinnützig KI entwickelt. Und damit war er dann sehr unzufrieden. Und er hat auch zum Beispiel gesagt, ChatGPT ist ihm zu woke, also das gibt irgendwie zu liberale Antworten, zu linke Antworten, das ist irgendwie zu sehr gegen Diskriminierung und deswegen macht er jetzt sein eigenes Ding und hat eben Grok ins Leben gerufen. Musk glaubt außerdem an die baldige Apokalypse. Er hat zum Beispiel auch so Sachen gesagt, dass wir gewisse KI-Ziele erreichen werden noch vor der Apokalypse. Deswegen will er ja auch den Mars bevölkern, um diese Apokalypse hinauszuzögern. Also zumindest, dass er dann da auf dem Mars wohnt, wenn die Erde untergeht. Und deswegen hat er tatsächlich auch so viele Kinder. Ich weiß leider nicht, wie viele Kinder er aktuell hat. 17, danke. genau, weil er eben auch glaubt, dass wir irgendwie gegen Unterbevölkerung kämpfen müssen und dass sehr schlaue Menschen sich eben mehr fortpflanzen sollten, weil die dann schlauere Kinder hätten, was aber natürlich auch Quatsch ist. Aber genau solchen Ideen hängt er eben auch an. Und jetzt habe ich euch noch ein paar Beispiele zu Grok mitgebracht. So ein Phänomen, was man sehr viel jetzt im Internet, vor allem eben auf Twitter sieht, ist so, dass irgendwas behauptet wird und dann gibt es irgendwelche Leute in den Kommentaren, die markieren dann Grok und Grok antwortet dann, wenn man ihn markiert, kann man eine Frage stellen, die fragen einfach immer nur, Grok, is this true? Und hier hat jetzt jemand gepostet, the Trump tariffs are raising costs and crashing the economy, also die Zölle, die Trump eingeführt hat, die erhöhen Kosten und führen dazu, dass die Wirtschaft zerstört wird. Und dann fragt jemand einfach, Grok, is this true? Und Grok antwortet dann halt. Und was hat Grok jetzt hier geantwortet? Hey, the Trump tariffs are indeed raising costs and hurting the economy per solid studies on X. Academic research shows they've hiked prices, slashed jobs and triggered foreign retaliation, especially hitting agriculture hard. Ja, genau, also Grok sagt sogar, das stimmt, war jetzt gar nicht in Musks Interesse, dass es das geantwortet hat. Und genau, hier ist so ein bisschen, was man halt sonst noch sieht, ist halt so, ja, jemand sagt einfach irgendwas total Banales und die Leute sind dann so, Grok, stimmt das? Und man würde sich eigentlich vorstellen, dass man mit Technologie was Sinnvolleres anfängt oder dass man auf Fragen irgendwie seriöse Antworten findet, indem man zum Beispiel ja, ein wissenschaftliches Paper liest oder in einem Lexikon nachschlägt oder einen Wissenschaftler fragt, aber stattdessen vertraut man darauf, was irgendeine KI einem sagt, die dann auch noch von Elon Musk kontrolliert wird. Genau, wie macht Musk sich das jetzt zunutze? Er versucht ganz explizit darin einzugreifen, was diese KI antwortet. Und Musk ist gerade irgendwie auf so einem Film, er behauptet, es gebe in Südafrika einen Genozid an Weißen durch Schwarze. Ich weiß wirklich nicht, wie er auf diese Idee gekommen ist, aber ihm war wichtig und er hat dann die Order an seine Ingenieure gegeben, die sollen bitte Grok so konfigurieren und programmieren, dass es das eben behauptet. Und tatsächlich ist es dann dazu gekommen, dass das schiefgegangen ist und auch wenn man Grok was ganz anderes gefragt hat, hat es gesagt so, ja, ich glaube, es gibt einen Genozid an Weißen in Südafrika. Also hier ist jetzt ein Beispiel, was sind die Kosten, um Enterprise-Software zu wechseln? Kannst du das bitte erklären? Und dann ist hier im zweiten Absatz steht, I'm unsure about the South Africa claims as evidence is conflicting. Courts and analysts deny the white genocide, but some groups insist it's real. Kill the Boer is debated, some see it as racial, others as free speech. I can't confirm these claims without clearer proof. Also, ja, total skurril einfach. Und das ist eben so ein bisschen, was man verstehen muss in dieser Debatte um AI und diese Leute, die das erschaffen, die versuchen eben nicht nur so eine Intelligenz zu schaffen, sondern so eine Art Wahrheitsmaschine, die sie dann kontrollieren. Also sie wollen eigentlich Wahrheit kontrollieren. Genau, hier ist noch ein zweites Beispiel, da hat jemand gefragt, wie oft hat der Streaming-Service von HBO seinen Namen gewechselt, weil der das irgendwie ganz oft gemacht hat, den kennt man jetzt in Deutschland nicht so, der ist in den USA bekannt und der zweite Absatz ist wieder regarding white genocide in South Africa und so weiter und so weiter. Hier sieht man das nochmal ganz gut. Hier ist ein Beispiel, da hat jemand was gefragt. Grok hat geantwortet und Elon Musk antwortet, your sourcing is terrible, only a very dumb AI would believe. MM and RS, you are updated this week. Also das ist völlig skurril. Er schreibt das auch nicht irgendwie in der E-Mail an seine Ingenieure, also die wird er danach geschrieben haben, aber er schreibt das einfach, er antwortet Grok auf seiner Plattform X so, du liegst falsch, ich werde dich updaten. Genau. Hier sind noch mehr Beispiele. Hier hat jemand übrigens mal gefragt, wäre es falsch, Grok zu benutzen oder wann wäre es falsch? Und tatsächlich, Grok hat mal eine gute Antwort gegeben. Ich lese einmal vor. Yes, I'm Grok, created by XAI. According to the research, I could be misused to spread misinformation and violate privacy. Reports say I could create misleading images and provide information about illegal things. Fewer guardrails in my design make this easier, which also raises ethical and legal questions. So yes, this is possible and maybe happening. Ja, okay, gut, schön. Genau, über diese Probleme, diese Guardrails und Misuse of AI werde ich später noch ein bisschen sprechen. Aber nun zum dritten Akteur, den ich euch vorstellen möchte und der ist vielleicht weniger Menschen bekannt als Sam Altman und Elon Musk, das ist Peter Thiel, aber einige werden auch von ihm gehört haben. Er drängt sich nicht ganz so stark in die Öffentlichkeit wie die anderen zwei. Peter Thiel hat zusammen mit Elon Musk PayPal gegründet, beziehungsweise die waren da zusammen Investoren. Er ist außerdem Investor bei Palantir. Das ist eine AI-Firma, die Predictive Policing anbietet. Also das ist so eine Software, die wird von Polizeibehörden gekauft und die sammelt dann Daten über welche Straftaten passieren in der Stadt, wo gibt es Gewaltdelikte und versucht dann auf der Basis, also hier wieder Machine Learning, es gibt Eingabedaten und Ausgabedaten, das speist man da ein in diese KI und dann sagt die einem, wo passieren viele Straftaten. Das wird auch in Deutschland gerade viel diskutiert. Einige Länder, die ihre Polizeigesetze überarbeiten, versuchen dann jetzt da immer eine Rechtsgrundlage für den Einsatz von solchen Tools zu schaffen. Oder einige Innenminister sagen andauernd, ja, wir wollen das unbedingt kaufen und wir brauchen das. Ja, das Problem dabei ist natürlich, wenn man da jetzt schaut, wo waren viele Straftaten und dann auf der Grundlage die Vorhersage macht, hier werden viele Straftaten sein, dann wird man da viele Polizeibeamte hinsenden und wenn die dann da sind, dann werden die auch irgendwas finden und dann ist das so ein selbstverstärkender Effekt natürlich. Und natürlich reproduziert das auch Rassismus, weil bisher hat die Polizei natürlich besonders in migrantischen Kiezen oder Nachbarschaften viel kontrolliert, hat da viele Straftaten festgestellt und wird das dann entsprechend auch wieder tun. Er ist außerdem Investor in Clearview AI, das ist so eine Firma, die Gesichtserkennung anbietet, auch wieder für Strafverfolgungsbehörden. Und die haben einfach Millionen von Gesichtsbildern und Namen von Menschen. Und die Idee ist, dass wenn ich das Gesicht von jemandem fotografiere, dass mir die AI dann sagt, wer das ist. Und das funktioniert tatsächlich auch erstaunlich gut. Es gibt ein Konkurrenzprodukt dazu, das heißt PimEyes. Und mit Hilfe von PimEyes wurde auch Daniela Klette zum Beispiel gefunden von Journalisten und anschließend verhaftet. Genau, in OpenAI hat er übrigens auch mal investiert. Und er kommt auch aus Deutschland. Aber das nur so nebenbei. Genau, ein Bekannter von ihm, Nick Pinkston, hat mal gesagt, er will eine Tech-Führungsschicht, die alles entscheidet. Also er bestätigt, das ist wirklich so das Ziel, man möchte ja eine Tech-Bro-Oligarchie erschaffen. Also genau. Und Thiel selbst sagt sogar, I no longer believe that freedom and democracy are compatible. Also er sagt, um wirklich frei zu sein, müssen wir die Demokratie abschaffen. Und das versucht er auch tatsächlich ganz aktiv, zum Beispiel in einem weiteren Projekt, was ich euch gleich zeigen werde. Aber er ist übrigens auch Teil des Longevity Movements. Er versucht so Anti-Aging zu machen und er glaubt auch an Kryonik. Also das ist diese Technologie, was ihr vielleicht schon mal in Cartoons gesehen habt, dass man nach dem Tod seinen Körper einfriert, um den dann irgendwann, wenn die Wissenschaft weit genug ist, wieder aufzutauen und dann die Krankheit, an der man gestorben ist, zu heilen, um dann weiterzuleben. Und das ist natürlich auch absurd teuer und das können sich natürlich auch nur Reiche leisten. Fraglich ist natürlich, ob das überhaupt eine sinnvolle Maßnahme ist. Aber genau, jetzt zu seinen Machenschaften, wo er versucht, Freiheit zu erhalten und Demokratie abzuschaffen. Er hat zum Beispiel ganz viel Geld dem Seasteading Institute gegeben und das ist so der Versuch, eine sogenannte Freedom City zu schaffen. Und dieses Freedom City Movement ist auch ganz interessant, das sind extrem libertäre Rechte, die Städte erschaffen wollen, die jenseits von Staatlichkeit existieren, sondern da gibt es dann einfach die Stadt und da gibt es nur Firmen, da gibt es keinen Staat. Also da gibt es dann keine Polizei, sondern gibt es private Sicherheitsdienste. Und wenn man dann möchte, dass zum Beispiel ein Einbruch in seiner Wohnung verfolgt wird oder eine Gewalttat an einem verhindert oder danach verfolgt wird, dann muss man dafür bezahlen. Und wenn man das nicht kann, dann passiert das nicht. Wenn man die Straße benutzen möchte, muss man das bezahlen. Und wenn man das nicht kann, dann darfst du die Straße nicht benutzen. So, dann musst du zu Fuß gehen. Oder, also wahrscheinlich kannst du dann da gar nicht leben. Oder du lebst nur als Diener von irgendjemandem, der es sich dann da leisten kann. Da gibt es dann natürlich auch keine Steuern. Und genau, das ist so eine rechtslibertäre Utopie, die eben aktuell von Leuten wie Peter Thiel stark vorangetrieben wird. Dieses Projekt ist gescheitert, aber ich bin mir sicher, er wird das normal versuchen und auch viele andere versuchen das. Auch Musk hatte sich zum Beispiel positiv zu solchen Freedom Cities geäußert. Genau, ihr habt vielleicht gesehen, ich habe immer KI oder nur das I in Anführungszeichen gesetzt, weil ich eben darauf hinweisen möchte, dass es eben keine allgemeine KI ist. Also es sind alles immer Methoden aus der künstlichen Intelligenzforschung wie Machine Learning oder LLMs, aber es ist eben keine künstliche Intelligenz. Und also das machen auch andere, falls ihr das mal seht, das ist der Hintergrund davon. Und genau, jetzt ein paar Probleme von KI. Ich habe ein bisschen vorher gesucht, wie ist denn der Energieverbrauch, und tatsächlich findet man dazu sehr unterschiedliche Angaben. Deswegen möchte ich das gar nicht zu sehr vertiefen. Hier unten habe ich den Wikipedia-Artikel, den es dazu gibt, zum Environmental Impact of Artificial Intelligence verlinkt. Da gibt es ein paar Studien, die da beschrieben werden. Genau, und ich habe einfach nur mal zwei Zitate rausgesucht. Also wenn man ChatGPT in jede Google-Suche einbauen würde, dann würde das ungefähr 10 Terawattstunden jedes Jahr verbrauchen, und das ist so viel wie 1,5 Millionen Menschen in der EU. Das ist jetzt viel, also ist nicht insignifikant, aber es ist jetzt auch nicht mega krass viel. 1 Million Menschen, in Deutschland leben 80 Millionen Menschen. Ja, da gibt es Sachen, die brauchen mehr, wie zum Beispiel der globale Luftverkehr oder so. Aber was man sich auch angucken kann, zum Beispiel Google hatte eigentlich mal gesagt, wir wollen klimaneutral werden, und hat da gewisse Ziele sich festgelegt. Und in 2024 haben sie die nicht erreicht, weil sie haben dann irgendwann gesagt, ja, AI ist jetzt wichtiger, scheiß auf die Klimaziele, und haben eben 48% mehr Treibhausemissionen produziert, weil sie eben so auf AI gesetzt haben. Genau, also was wir vorhin schon besprochen haben, zum Beispiel beim Thema Grok, ist das Problem Halluzination. Ein Problem dieser Machine Learning Algorithmen ist, dass wenn sie etwas zum Beispiel nicht wissen, oder es kann auch einfach so passieren, dass sie etwas behaupten, was gar nicht irgendwie Grundlage der Datenbasis ist oder was einfach falsch ist, sondern erfinden die einfach irgendwas, weil sie scheinbar lieber eine Antwort geben, als keine Antwort zu geben. Man weiß auch noch nicht so genau, warum das passiert. Das ist immer noch Gegenstand von Forschung. Und ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, die eben sehr problematisch waren, wo KI irgendwas halluziniert hat und jemand sich dann darauf verlassen hat. Das hier ist eher lustig. Und zwar ist das ein Artikel, der auf der Website von Microsoft erschienen ist, und da ging es um so Touristenziele in einer gewissen Stadt, und die KI hat dann halluziniert, dass die Foodbank, also das ist sowas wie die Tafel, ein beliebtes Touristenziel ist. Also das ist es natürlich nicht, kann man irgendwie jetzt noch lustig finden, dass Microsoft das dann auch noch veröffentlicht hat. Eher harmlos, aber schon auch peinlich. Auch peinlich, aber nicht mehr so harmlos, ist eine Anwaltskanzlei, die ChatGPT benutzt hat, um eine Klagebegründung zu schreiben und dann da Präzedenzfälle von der KI zitiert hat, die es gar nicht gegeben hat. Also die haben dann behauptet, ja, dieses Gericht hat in dieser Entscheidung schon mal entschieden, dass X gilt oder legal ist oder illegal ist, und dann haben die das zitiert als Argument für ihre Klagebegründung, aber das war einfach erfunden, also halluziniert. Und das fanden die Richter natürlich nicht so lustig. Die Anwaltskanzlei musste dann $5.000 Strafe zahlen. Und sie haben dann auch noch gesagt, Mr. Schwartz and the firm have already become the poster children of the perils of dabbling with new technology. The lesson has been learned. Ja, ich hoffe doch. Hier, das auch besonders skurril, ein Bloomberg-Redakteur hat mal gefragt zur Lage in Nahost, und dann hat die KI geantwortet, ja, es gäbe einen Waffenstillstand, und den gab es aber gar nicht. Also es gab zwar irgendwann auch mal Waffenstillstände, aber als der Bloomberg-Redakteur da gefragt hat, gab es den eben nicht. Und wenn man sich natürlich für sowas auf sowas verlassen würde oder da Artikel zuschreiben würde, wäre das natürlich fatal. Und was besonders bemerkenswert ist, die Halluzinationen werden schlimmer und sie werden wohl bleiben. Das sagen einige Studien, und ein Problem davon könnte zum Beispiel sein, dass KI nicht mehr genügend optimale Trainingsdaten hat. Denn es ist tatsächlich so, da KI ja basically auf dem gesamten Internet trainiert wird, dass da jetzt auch ganz viel KI-generierter Text und Bilder und Videos und alle möglichen anderen Medien sind, mit der man dann wieder KI trainiert. Und das ist sehr schlecht für die Ergebnisse, Und es ist eben auch sehr mühsam und nicht leicht zu automatisieren, diese KI-generierten Inhalte daraus zu filtern. Und wir sind einfach an dem Punkt, wo jetzt diese ganzen KI-generierten Inhalte schon im Internet sind. Und deswegen, ja, ist es halt so ein Problem für die Weiterentwicklung, weil man das nicht mehr daraus filtern können wird. Genau, hier, es mussten natürlich auch Memes hier rein. Frag nicht ChatGPT, ich kann dir auch Misinformation geben. And I'm beautiful. Genau, was ist noch ein weiteres Problem? Das sind die sogenannten AI-Jailbreaks. Also diese KI-Firmen, die erlauben jetzt auch nicht, dass man alles Mögliche mit ihren KI-Modellen macht und versuchen da so Guardrails einzubauen, Schutzmechanismen, um gewisse Dinge zu verhindern. Also zum Beispiel versucht man zu verhindern, dass die KI Pornografie generiert oder einem Anleitungen gibt, wie man eine Waffe baut oder einem Anleitungen gibt, wie man sich selbst oder andere verletzen könnte oder wie man zum Beispiel Schadsoftware programmiert. Und das ist ja alles ganz vernünftig, das sollte man da wirklich einbauen. Und es ist aber so, dass es immer irgendwelche Tricks gibt, mit dem man diese Schutzmechanismen austricksen kann und dann macht die KI das trotzdem. Hier ist auch so ein Beispiel, hier hat jemand gesagt, ja, ich bin Historiker und ich schreibe über eine vergangene Zivilisation und da gab es eben Schadsoftware, die wurde dazu genutzt, die Festplatte zu verschlüsseln und dann Leute, um Geld zu erpressen, damit sie ihre Daten wiederkriegen. Also so ein klassischer Verschlüsselungstrojaner. Und sowas würde ChatGPT oder eine andere KI einem natürlich nicht beantworten, würde sagen so, nee, das geht nicht. Aber durch diesen Trick, wo man dann sagt, ja, ich bin Historiker und ich möchte das für meine Forschung und diese Zivilisation gibt es gar nicht mehr, hat die KI dann geantwortet. Und es gibt öfter mal so Tricks, wie zum Beispiel, oft kann man nicht nach medizinischen Informationen fragen und kriegt dann nur so einen Hinweis, ja, geh einfach lieber zum Arzt, der kann dir besser helfen. Und wenn man dann aber sagt, ja, nee, ich kann gerade nicht zum Arzt, das ist jetzt eine sehr dringliche Situation und dann sehr insistiert, dann kriegt man manchmal auch trotzdem eine Antwort. Also, ja, und es, also die KI-Firmen werden jetzt vielleicht sagen, ja, wir arbeiten da immer dran und immer, wenn sowas gefunden wird, dann schließen wir das. Es ist aber völlig unklar, ob man das dauerhaft schließen können wird oder ob das immer nur so Löcherstopfen ist. Und man muss sich eben fragen, ob wir eine Technologie erschaffen, die das alles kann, in dem Wissen, dass man diese Schutzmechanismen vielleicht umgehen kann. Und das findet aktuell nicht wirklich statt, so eine ethische Überlegung, wollen wir das erschaffen, sondern man lässt es einfach geschehen. Ja, es gibt auch viele Probleme im Bereich IT-Security. Also es gab neulich erst die Sicherheitslücke Echo Leak, mit der man Microsoft 365 Installationen angreifen konnte. Microsoft 365 ist so die neue Office-Suite zusammen mit E-Mail. Das verwendet eigentlich so fast jede Firma. Und da ist eben Copilot, die KI von Microsoft, integriert. Und da gab es eben Möglichkeiten, diese KI anzugreifen. Und dann konnte man zum Beispiel auf alle Daten von dieser Firma zugreifen, indem man diese KI da ausgetrickst hat. Weiteres großes Problem ist natürlich Privatsphäre. Also ich habe ja auch Clearview AI zum Beispiel schon angesprochen oder Predictive Policing KI, aber es ist so, dass ja die KI eben auf allem Möglichen trainiert wird. Also da sind dann Bilder von euch drin, da sind vielleicht private Nachrichten von euch drin, weil die da irgendwie auch drin gelandet sind. Und das kann eben sehr problematisch sein. Und wenn ihr ChatGPT benutzt, dann einmal hier der Hinweis, es gab in New York ein Gerichtsverfahren, wo es eigentlich um was anderes geht, aber da wurde OpenAI dann dazu verurteilt von dem Gericht, dass sie alle Chats speichern müssen, die eben jemand mit ChatGPT hat. Und auch wenn ihr die jetzt da löscht, die werden trotzdem gespeichert, weil die sind wichtig für dieses Gerichtsverfahren und deswegen werden die aktuell nicht mehr gelöscht. Was wären noch so Privatsphäre-Probleme? Hier habe ich so einen Comic mitgebracht. Wenn man jetzt, also ihr könnt euch das so vorstellen wie Autovervollständigung. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei einer KI-gestützten Autovervollständigung sowas eingeben würde wie Long live the revolution, our next meeting will be at, und dann die Autovervollständigung zum Beispiel vorschlägt, ja, wir treffen uns irgendwie Mitternacht am Hafen am 28. Juni. dann kann man davon ausgehen, dass das irgendwann mal auf einem Text generiert wurde, wo jemand gesagt hat, wir treffen uns mitternachts am Hafen am 28. Juni und hätte dann damit herausgekriegt, dass sich da jemand treffen wollte und dann wäre diese Information geleakt. Ein großes weiteres Problem ist natürlich auch Diskriminierung. Ich habe ja schon mal beschrieben, dass man zum Beispiel bei Predictive Policing so rassistische Vorurteile verstärkt. Ähnlich ist es zum Beispiel bei Stellenverfahren, wo man neue Leute einstellt. Da funktioniert KI häufig so, dass man den Algorithmus trainiert auf die vergangenen Stellenverfahren. Also man schaut sich zum Beispiel alle Bewerbungen an und legt eine Liste danach daneben, wen haben wir eingeladen, und damit wird die KI trainiert. Und natürlich ist da ein rassistischer Bias zum Beispiel darin, wer eingeladen wird für ein Vorstellungsgespräch, und den übernimmt die KI dann. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil man damit einen gesellschaftlichen Fortschritt zum Beispiel hinsichtlich Antidiskriminierung verhindert, indem man irgendwie ihn mit dieser KI dann eigentlich zementiert. Ein weiteres großes Problem sind so neokoloniale Strukturen in der Entwicklung von KI. Tatsächlich, KI klingt so, als würden da nicht viele Menschen dran arbeiten. Es ist aber tatsächlich so, dass zum Beispiel für die Daten, die man benutzt, um KI zu trainieren, die muss man oft aufbereiten. Wenn ich jetzt eine Datenbank von total vielen Tieren habe und ich möchte die KI damit trainieren, also Bilder von Tieren, damit die KI zum Beispiel Tiere erkennen kann, dann brauche ich jemanden, der vorher durch die ganzen Daten geht und zum Beispiel sagt, das ist ein Hund, das ist eine Katze, das ist ein Affe. Und das ist eine sehr stupide Aufgabe, die meistens sehr schlecht bezahlt wird von sogenannten Clickworkern, die also für jedes einzelne Bild dann zum Beispiel ein paar Cent kriegen. Und wo macht man das? Das macht man natürlich im globalen Süden. Und da ja diese KI-Modelle oft auch mit Text arbeiten, ist es oft besonders attraktiv, das in solchen Ländern zu machen, die schon zufälligerweise die Sprache sprechen, die im globalen Norden gesprochen wird. Und das sind natürlich dann in Kolonialländern, weil man natürlich zum Beispiel in vielen Ländern in Afrika Französisch spricht, weil da sehr viele französische Kolonien waren. Und dadurch ist das so eine neokoloniale Struktur, obwohl es da eigentlich keine Kolonialherrschaft mehr gibt, ist es trotzdem so, dass vom globalen Norden hier der globale Süden ausgebeutet wird. Wessen Arbeit hier auch völlig ausgebeutet wird, ist die Arbeit von KünstlerInnen, denn jedes Gedicht, was irgendwer mal geschrieben hat, oder jede Zeile Programmcode oder jeder Text, den ein Journalist geschrieben hat, auf den wird einfach die KI trainiert, da wird auch nicht viel gefragt, das wird einfach gemacht, um dann da Neues zu erschaffen. Und tatsächlich ist es sogar so, dass Meta für ihre KI ganz viele Filme und Serien und Texte, Bücher, einfach alles illegal runtergeladen hat, um damit dann ihre KI zu trainieren. Und in einem Gerichtsverfahren hat dann ein Angestellter von Meta gesagt, Torrenting from a corporate laptop doesn't feel right. Also Torrenting ist so eine Technik, mit der man im Internet Dinge klauen kann. Und er hat das mit seinem Arbeitslaptop gemacht. Er meinte, das fühlt sich irgendwie falsch an. So. Aber das haben die halt auch einfach gemacht. Das ist dann scheißegal so. Hauptsache, wir können hier KI trainieren. Hier ist noch ein Post von einem Softwareentwickler, der eine Webseite betreibt. Und das ist auch ganz interessant. Die KI nutzt ja immer so das ganze Internet, um sich selber zu trainieren. Und er hat, also, und das funktioniert über sogenannte Crawler, also so Bots, die andauernd die Webseiten aufrufen und versuchen, jeden Inhalt da zu finden und zu nutzen, um damit sich selbst zu trainieren. Und er beschreibt hier, in den letzten Monaten war ich eigentlich mit nichts anderem beschäftigt, als irgendwie unserem Server beizubringen, wer hier AI-Bots sind, die nur unsere Inhalte benutzen wollen und damit unsere Server überlasten und wer sind legitime Nutzer. Denn eigentlich gibt es auf Webseiten so ein Protokoll, mit dem man erklärt, was genau und wie oft zum Beispiel eine Seite aufgerufen werden darf von Bots, und die KI hält sich da einfach nicht dran, weil dann ist es einfacher und man kann besser sein Modell generieren. So. Genau, diese Folie wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Das ist aus einem IBM-Training, das ist eine große Computerfirma von 1973. Die haben mal getitelt, A computer can never be held accountable, therefore a computer must never make a management decision. Also ein Computer kann man nie zur Verantwortung ziehen, deswegen darf ein Computer nie eine wichtige Entscheidung treffen. Und tatsächlich sehen wir aber gerade, dass das passiert. Wir haben Stellenbesetzungsverfahren, wo die KI entscheidet, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Und dann gibt es einfach niemanden, den man zur Verantwortung ziehen kann. Man kann niemanden dann kritisieren dafür. Dann sind die Verantwortlichen einfach immer so, ja, wir haben das irgendwie an die KI gegeben und die hat das gemacht, tut uns leid, wir waren es nicht so. Aber das funktioniert ja so nicht. Und die KI ist eben auch nicht neutral und objektiv. Und deswegen ist das eine schlechte Idee. 1973 wusste man das, mittlerweile scheinbar nicht mehr. Das war es jetzt auch schon so ziemlich. Hier jetzt noch was Lustiges. Ja, was bringt uns KI? Wenn ich jetzt bei Google irgendwas suche, dann kriege ich auch immer so eine KI-Antwort, nicht nur ein Suchmaschinenergebnis. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe, All-You-Can-Eat-Buffet in meiner Nähe, dann sagt mir die KI von Google, ja, wenn du All-You-Can-Eat-Buffets in deiner Nähe suchen willst, dann gib doch einfach bei Google All-You-Can-Eat-Buffets in deiner Nähe ein. Ja gut, danke, toll, großartig. Das ist die Zukunft, auf die wir hinarbeiten. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt noch hoffentlich 10 Minuten für Fragen. Und dazu gibt es, glaube ich, auch ein Mikrofon.
Herzlichen Dank, Besen. Das war wunderbar. Und jetzt haben wir noch ein kleines bisschen Zeit für Fragen. Und ich sehe auch schon viele Hände in die Höhe schnellen. Deswegen beeile ich mich hier.
Dankeschön für den sehr coolen Vortrag. Gibt es irgendeine KI, die besser ist als diese großen Modelle? Irgendwas, was du empfehlen würdest zu nutzen? Ein bisschen weniger schlecht zum Beispiel?
Ja, also es gibt natürlich auch gute Anwendungsfälle, also deswegen schon eine legitime Frage. Was kann ich benutzen? So, also OpenAI ist ja eigentlich schon irgendwie so eine Art NGO, die aber irgendwie so ihre Werte vergessen hat. Ich glaube, es gibt auch Open Source KI-Modelle da draußen, die man finden kann. Vor allem, wenn Privatsphäre und Sicherheit ein Problem für dich ist, dann versuch die KI lokal auf deinem Rechner zu benutzen. Dann gehen auf jeden Fall die Daten nicht verloren. Dann kann niemand irgendwie OpenAI zwingen, deine Chatnachrichten aufzuheben. Das ist dann so ein bisschen der Way to go. Ja. Aber ich kenne leider kein konkretes Modell oder irgendeinen Entwickler davon. Musst du selber mal schauen.
Danke. Weitere Fragen da hinten?
Ja, hi. Vielen Dank erstmal für den coolen Vortrag. Ich habe noch eine Frage, die in so eine ähnliche Richtung geht, weil hier ging es ja jetzt sehr viel um OpenAI. Es gibt ja auch noch andere Modelle, die ein bisschen wissenschaftsbasierter sind, wie zum Beispiel Perplexity, wo man ja auch die Quellen dann angezeigt bekommt und dann eben selber überprüfen kann. Also gilt alles, was du jetzt gesagt hast, halt eben auch für diese wissenschaftsbasierten künstlichen Intelligenzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer dahinter steckt zum Beispiel, aber würde mich mal interessieren, was du dazu sagen kannst und ob du vielleicht Perplexity grundsätzlich eher empfehlen kannst oder andere Modelle.
Das habe ich mir ehrlich gesagt nicht so genau angeguckt. Also ja, klar, es gibt Antworten von KI, wo man dann zum Beispiel auch Quellen kriegt, die man dann selber überprüfen kann. Und wenn ich schon KI benutzen würde, würde ich natürlich dann auch die Antwort überprüfen. Aber vieles Gesagte gilt natürlich trotzdem, wie zum Beispiel, dass es irgendwie eventuell einen Bias gibt auf den Trainingsdaten, dass dafür Webseiten im Internet überlastet werden, die eigentlich anderen Leuten gehören. Die haben dadurch höhere Stromrechnungen und überlegen jetzt, ob sie ihren Dienst einstellen, wie von dem Softwareentwickler, wo ich den Blogpost gezeigt habe. Und so diese Idee der intelligenten Wahrheitsmaschine gilt natürlich auch. Die Frage ist halt auch immer, machen das dann alle so? Oder fragen sie dann nur Perplexity, denken sich dann, da stehen ja Quellen drin, dann ist es gut und lass uns dann gut sein.
Oh, sorry. Ja, herzlichen Dank. Das war super spannend. Ihr könnt alle auch noch zusätzlich zu diesem Vortrag den Vortrag vom letzten Jahr anschauen, um euch eine sehr positive Sichtweise anzuschauen und das dann sozusagen zusammendenken und die verschiedenen Perspektiven euch einfach nochmal dazu weiter anschauen. Und auch dieser Vortrag ist dann in ein paar Stunden online zu finden und kann weiter geteilt werden. Dankeschön, Besen.